Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Okay. Ja, ja, vielleicht das ist besser.
Das ist noch nicht an, aber du kannst anmachen.
Hier.
Nee, müssen wir dort machen.
Okay.
Du müsstest mir nur sagen.
Schon ja, Samuel hat das Harre.
Das ist besser?
Hat er oder hat das Sabe?
Hallo, hallo.
Man muss richtig ran.
Hallo,
ja.
Hallo.
Ach so, alles klar. Denn vielleicht so. Warum?
Nee, nee, so ist okay.
Ja, dann fährt kein.
بس اجي دوري اسالهم انه بتحبوا يحكوا عربي يترجم الماني ولا يحكي انجليزي مباشره من بدون ترجمه يسالون هن بيتخروا بعدين بالحقيقه اللي بحب اللي ما عنده اللي عنده مانع يرفع ايده
هالو
ich begrüße sie meine damen und herren es geht heute die diskussion über den arabischen frühling wir haben hier auf der rechten Seite Herr Osama Al-Amin, Jurist und Leiter der Help Human Community in Berlin. Herr Fawaz Tello, ein syrischer Politiker und er ist der Leiter der Orientalischen Horizontal in Berlin. Auch Dr. Ali Al-Wadi, der erste Vorsitzende von Ägyptische Deutsche Union für Demokratie. Also Herr Tello kann auf Englisch sprechen, wenn Sie das wollen, oder sollen wir das ins Deutsche übersetzen? Verstehen Sie alle Englisch? Okay, dann kann ich die Fragen auf Deutsch stellen. Und er antwortet auf Englisch. So. Herr Tello, gibt es noch eine Revolution in Syrien?
I think this is the question which everybody putting on the table since the first day of the revolution before 7 years. Since 7 years, I have been hearing this questions from Western politicians in Syria and Damascus, where I have been before I came here as Flüchtling. So, yes, it's a revolution. There is some problems here and there. It will take some time, but it was a revolution for freedom. For democracy, this is the slogans from the revolution from the first day, and still have the same slogans, the same aims. But we have to admit that because of this all chaos we have been in Syria, and by the way, the international community is totally responsible for this chaos, because he was from the first day till now. They want to preserve this dictatorship regime. I am politicians. It doesn't mean that I have to lie all the time, like the most of the politicians doing. Actually, keeping this regime and insist of give all kind of direct or indirect support called this chaos. And in this chaos, we have seen some Islamist fanatic people find this good soil for their project. In the same time, we have seen the Iranian, also they are, by the way, the Iranian is fanatic Islamic Shia in the other side. Also, they find a soil, a good environment for this sectarian project. And recently, before 2.5 years, we have seen Mr. Putin, who is also find in Syria a good environment to spread his wish to be again a great power in the world. And so yes, there is a revolution, and it's the same for democracy and freedom. And I think even this kind of strange phenomena we have seen lately, before two or three years, is being kicked away from our revolution. Because of that, we see, by the way, the most fight against the ISIS, it's not by the Russian and the regime, and even it's not by the American with their allies, some of the Kurdish group. The main fight against not only ISIS, but only also Al-Qaeda is coming by the Free Syrian Army, which again and again became on the top of the view. This will take years. Maybe I will answer these questions later about the future of what's happening in Syria.
So, was denken Sie, wohin führt die Revolution? Die erste Frage, die zweite Frage, ob das Regime die Kontrolle über das Land noch hat.
Which regime? There is no regime in Syria now. Actually, there is Iranian, American, Russians, Turkish, but I don't see a regime in Syria. There is a militias, actually, for the regime. These militias have been invented by the regime to fight back the revolutionary people. And by the time, these militias became almost an independent power. They financed themselves by robbing, kidnapping, whatever they do. Syria now, it's something, unfortunately, is disappear. I'm not talking about this destroyed area who have been destroyed by the regime for 7 years and his alliance. I'm talking on the other side, which you maybe there is no destruction, but also there is no state. There is one sample, which Bashar Assad, the head of regime, but we have tens of militias is ruling in Syria. We have an influence and zone controlled by the Turkish, by the American, by the Russian, by the Iranian, by Hezbollah, but I think we are not seeing a regime. So this is half of the answer, but the other half is that, is it really that this revolution has been finished and the regime and its alliance or its masters have won? No. Actually, what we are seeing now on the ground is a fight to build a new borders for this influence area. Between all the sites we have seen that, and part of it will be an influence. It will be influences by the revolution power. So I think we are going now to see a temporary dividing for Syria, which will not be legalized, but it will be a matter of fact on the ground, while the fighting between all these parties and the fight inside each party will continue for years and years. What's happening in Syria is now is real chaos, not only for the Syrian, but also for the international community. Here in Deutschland, we have seen 1 million Syrians almost came from Syria. Nobody asked, is there is a way to prevent those people or to keep them on their land. No-fly zones, since 4 or 5 years, which have been on the table, was able to do that. But the international community they don't have the will to do that. And in the same time, I think this chaos and this phenomena of terrorism which we are seeing is not coming from the Mars. And by the way, the most of the terrorists came from inside Europe. We didn't export them to Europe. Those people is a result, and all this kind of terrorism and this radicalism is a result of a political situation, not only in Syria and Iraq, and it's spread now in all the Middle East. And I think the European, the main power will be influenced by this kind of phenomena. So it's not end. Unfortunately, it will go for years and years. What we are hearing about United Nations and the peace agreement is like playing on the margin, but it's not going to end. Actually, the only way which the regime and his alliance, and maybe the international community somehow, thinking to end that, to complete this ethnic cleansing. We are talking now about half of Syrians who have been displaced out of Syria, or some of them inside of Syria. We are talking about 1 million people have been killed, about 250,000 still in the jail now under torture. We are talking about a new ethnic cleansing and ethnic competition of the Syrian people. I think this is the most radical and fascist way to finish the Syria problem, to get rid of people. And I don't think this will succeed.
Danke, Herr Tello. Herr Tello hat uns kurz zusammengefasst, wie die politische Lage in Syrien ist. Jetzt möchten wir gerne wissen, wie die Leute dort leben. Also wie ist die humanitäre Lage in Syrien ist. Deswegen, ich wende mich an Herrn Al-Amin, Leiter der Human Help Community. Was können Sie, Herr Al-Amin, was können Sie uns über die Lage in Syrien berichten?
Guten Abend. Bezugnehmend auf, was Herrn Tello gesagt hat über das Regime in Syrien, ob es immer noch da oder nicht ist, tatsächlich und leider, dass das Regime in Syrien immer noch existiert und ist auch sogar im Augen unserer Regierung und auch die andere westliche Regierung legitim. Was unsere Arbeit als humanitärische Hilfsleistungen auch vor Ort sehr schwer macht, da den großen Teil alle Spende und humanitäre Arbeit könnte leider bis jetzt nur durch das Regime reinkommen. Auf dem Boden heißt das, dass nur ein winziger Teil kommt wirklich für die Benachteiligten und Leute, die wirklich im Not sind. Das größte Teil verteilt das Regime, wie er will, auf seine Leute. Selbstverständlich, wir als humanitäre Hilfe müssen wir neutral sein. Neutral in dem Sinne, dass wir nur Leute im Not helfen und nicht das Militär auf die beiden Seiten. Was tatsächlich, weil das Regime immer noch legitim ist im Auge der internationalen Gesellschaft, dass nicht real macht. Deswegen versuchen wir jetzt durch Schmuggler, beispielsweise beim Ostguta, die von allen Seiten von Assads Regime Truppen blockiert. Oder das hier meinst du? Vielleicht besser? So ist besser, glaube ich, oder? Alles klar. Wir bezahlen leider bis 20% unserer Guttern oder Gespendgeld für Schmuggler, dass wir diese Hilfe im Router verteilen können. Und in vielen Fällen kommt überhaupt gar nichts an. Weil das, also die Großen, meinte ich jetzt, die UNO und die Amerikaner, die Deutschen darunter auch, versagt haben, das Assads Regime, die Russen und die Iraner unter Druck zu setzen, um wir unsere Hilfsleistung anzubringen. Leider ist immer noch wie vorher, die Lage ist unstabil da, und daher beispielsweise unsere Organisation haben wir vor kurzem ein Brunnenprojekt im Norden Syrien abgebrochen, weil die militärische Lage nicht so gut war im Augen unserer Unterstützer und Förderer. Natürlich nicht nur wir, viele andere kleine Organisationen haben ihre Arbeit abgebrochen, weil wird uns gesagt, dass Al-Qaida beherrscht dieses Gebiet oder ist nicht so weit von euch. Da müssen wir sofort raus. Kein Babymilch, keine Medikamente, das Essen ist kaum da. Ich weiß, was soll ich sagen, außer Desaster. Ob wir ein Teil von diesem Desaster sind oder nicht, ich glaube ja auch. Als Deutsche natürlich reden wir jetzt. Wir dienen leider immer noch unserer Interessen. Was die Hilfe angeht, ist nur ein Image für uns. Es gibt keine reale, effektive Hilfe von der Seite der Regierung hier. Ich kann nicht viel über Amerikaner reden. Wir machen, was sie wollen, aber wir hier leisten leider zu wenig.
Herr Al-Amin, man hört, dass viele große internationale Organisationen dort vor Ort tätig sind. Was bieten diese Organisationen der Bevölkerung an?
Das stimmt nicht. Die Großen sind nicht da, die sind nicht vor Ort. Sie dürfen nur durch das Regime arbeiten. Tatsächlich sind nur die kleinen Organisationen, die irgendwie ihre Vor-Ort-Partner gefunden haben. Sie leisten sehr wenig, weil sie sowieso keine große Hilfsgüter auf ihre Lage haben oder sie sammeln nur kleine Spenden. Aber was die Großen angeht, Rote Kreuz oder keine Ahnung, ich will keinen Namen nennen, sie dürfen überhaupt da nicht arbeiten, ja, ohne vom Regime das Erlaubnis zu bekommen. Man kann die sehen, ja, in der Türkei, beim Flüchtlingslagern, in Jordanien, in Libanon, aber nicht in Syrien, absolut nichts.
Kann die europäische Regierungen das beeinflussen? Haben sie überhaupt einen Einfluss auf diese Organisationen?
Ich glaube schon, aber mir ist lieber, wenn der Politik doch Einfluss auf die Russen und das Assad-Regime, ja, sie blockieren unsere Arbeit und nicht die Großorganisationen. Ich glaube, wenn sie Wege finden, humanitäre Hilfe reinzubringen, dann geht auch durch die großen Organisationen. Aber es gibt keine Politikerwille, glaube ich, und auch keine Interesse, das zu bewirken, weil wenn die Hilfsorganisationen vor Ort sind, die großen, ja, es ist natürlich nicht erlaubt, sie zu schießen oder zu ermorden. Und das bedeutet, dass die militärische Bewegung da muss gestoppt werden. Und das kann nur durch Politikerwille von unseren europäischen Politikern bewirken. Sonst, ich habe keine Hoffnung, dass es, die allein ohne Unterstützung von den großen Mächten was zu tun haben.
Herr Tello will etwas ergänzen.
It's an introduction about the how the international community is supporting the refugees. And I'm talking about an information now and not analyzing. Since more than 3 to 4 years, I think, there was a decision by the American, German, British, and French government to support the refugee, not inside Syria, but in the neighborhood countries of Syria. It means they don't put any kind of political or military solution to encourage those people to stay inside Syria. And even they don't support them inside Syria, by the way. And the United Nations, by the way, don't support any refugee inside Syria. Why those people are the most in need for this kind of support? They support this government of Iraq, Turkey, and Lebanon, in particularly, to encourage them to settle those refugees in this neighboring country of Syria by supporting these countries, the national programs for this country, national infrastructure for this country. And I think this is disgusting. Not to help people inside their country, but to encourage them to go to the neighborhood country and support them to settle there to make this ethnic cleansing as a fact. And in the main way, you built a border, please don't send them to Europe anymore, Blair. This is what the international community is doing since 4 years. And one more fact, and this is ridiculous also, that the United Nations, according to the international law, ask always when they want to support somebody inside Syria, they have to ask the permission of the legal government of that country. And the legal government here is the Assad regime. So since 7 years, we don't have a permission by the Syrian regime to give and support and the aids for this refugee who is really in need in Syria in this opposition area since 7 years. So all this amount, billions of money you are hearing about, they are not for those people really in need. Actually, they are going, when they go inside Syria, 70 to 80% of them going to the regime itself. And the United Nations have a lot of facts and of evidence and some about this aids which have been founded with the militias of the regime. So this kind of support actually is going to the to this area, not for the people really in need, government of the neighborhood or the regime somehow, but not really for the people who is there starving inside Syria. Imagine, those people is looking now, we have about 1 million Syrians now inside Syria on the border. They are looking for a tent, but they don't find, they couldn't find it. So this is part of how this aids have been doing. Actually, this kind of in a private on the civil community, especially by the Syrian, who he is doing and holding the main the main mission of for the this refugee, especially inside Syria. Thank you.
Man sagt, dass der arabische Frühling begraben wurde, beziehungsweise die Revolutionen haben versagt. Heute findet die erste Runde der Präsidentschaftswahl in Ägypten statt. Herr Al-Wadi, jetzt haben Sie das Wort. Könnten Sie uns berichten, wie ist die Lage in Ägypten, besonders was die Menschenrechte angeht?
Ja, ich versuche das auf Deutsch zu sagen. Entschuldigung erstmal für mein gebrochenes Deutsch, aber die Lage in Ägypten eigentlich ist nicht so schlimm wie in Syrien, aber schlimm genug. Das bedeutet, wir haben 2011 eine Revolution, eine jugendliche Revolution, die hat geglaubt, dass es eine fröhliche Zukunft mit Demokratie und Menschenrechte und jeder kann einfach machen, was er will in Konzern oder in View of die Freiheit und die alle Menschenrechte deutende Wege zu sein. Aber eigentlich in 2013 haben die Ägypter in einen dunklen Tunnel durchgegangen und haben leider ihren Weg verloren drin. 2013 war ein militärischer Putsch in die Regierung gekommen. Davor war eine 5 Runden von Wahlen, die einfach recorded oder die Zahl oder die Beteiligung in diesen Wahlen war die höchste Zahl in die Geschichte von Ägypten seit die neue Geschichte von Ägypten. Da war bis 80% die Bevölkerung, die Wahlen können, haben gegangen und entschieden für ein neues Parlament und neuer Präsident und neue Verfassung. Nach 2013, Juni 2013, Ende Juni 2013, gab diese Militärputsch von Sisi, von Fatah Sisi. Und seithin versucht dieses Regime mit allen möglichen Wegen die Lage zu stabilisieren. Und weil die Volk oder die meisten akzeptieren diese Putsch nicht, hat diese Militärregierung zur Gewalt gewendet. Und seithin haben wir Tausende Tote, fast um die 10.000 bis jetzt, die das Menschenrechtsorganisation recorded. Ich kriege die Worte nicht. Recorded? Befasst oder geschrieben. Wir haben fast um die 72.000 Gefangene, politische Gefangene in Ägypten. Wir haben 13 neue Gefängnisse gebaut. Wir haben 150 Journalisten, die das sind auch hinter Gittern. Das ist die zeigt der Situation. Es ist keine Freiheit mehr. Obwohl versucht er Scheindemokratie an dem Welt zu zeigen. Das und das ist einer davon von diesen Zeichen, diese Wahl, die heute stattfindet in Ägypten. Und das ist die erste Runde, weil die Wahl findet im Ausland, erstmal eine Woche vor der Wahl in Ägypten statt. Und die Beteiligung und die Zahl der Leute, die hingehen in diese Lokale, einfach sehr, sehr gering. Und das zeigt, dass die Leute haben das einfach nicht mehr geglaubt, dass es eine Wahl gibt und dass es keine Scheinwahl und haben boykottiert. Und es gab viele Wege, viele Versuche von der Regierung, die Leute zu motivieren, an die Wahllokale zu gehen, um nur ein paar Bilder zu kriegen, um das zu zeigen, dass wir haben eine Wahl. Sogar die haben Busse organisiert, freie Karte von München nach Berlin, von Hannover. Und heute habe ich erfahren, dass die Busse nicht fahren können, weil keine Leute, keine Passagiere hingehen wollen. Und das ist einfach, zeigt, dass es die Situation es ist schlimm. Und wir haben kein, man denkt, um eine reale Wahl zu haben, fünf Sachen. Erstmal eine juristische Beobachtung, und das fehlt. Die System dort, alle juristische Organisationen oder Beamte sind politisch orientiert oder sie machen eigentlich, was die Regierung will. Wir haben fast wie gesagt, 72.000 Gefangene. Wir haben mehr als 1.500 Death Sentence, Tod verurteilt Leute. Wie gesagt, 150 Journalisten, die das einfach, ist eine große Zahl, 150 die Leute, die du beobachten soll, sind einfach hintergessen. Alle NGOs, alle normale, die NGOs in Ägypten arbeiten und praktizieren, sind einfach, die Leben für sie ist schwer gemacht. Das ist einfach, viele haben ihre Türe geschlossen. Auch Ebert oder Friedrich, habe ich genau vergessen, dass auch eine Stiftung hier, die Friedrich-Ebert-Stiftung, die auch haben ihren Sitz von Ägypten umgesetzt, weil sie waren dort einfach nicht erwünscht. Menschenrechte sagen viele Berichte, auch Amnesty hat viele Berichte über die Lage dort berichtet. Sogar gibt es dort jeder Kandidat, die gegen Sisi in die Bild kommt, einfach sitzen jetzt hinter Gittern. Obwohl sind auch Militär. Sami Anan, einer davon. Da war einfach die Hauptgeneral oder die Chefgeneral in Ägypten vor der Revolution, sind jetzt sitzt im Gefängnis, weil einfach hat Mut gezeigt, dass es gegen Sisi zu kandidieren. Auch Ahmed Shafiq ist auch einer von dem, da war Prime Minister unter Mubarak-Zeit. Da auch sitzt im Gefängnis. Nein, er hat zurückgetreten, weil er hat schon erfahren, was erwartet ihn. Jeder, die versucht, gegen ihn zu kandidieren, sind einfach im Gefängnis gelandet. Und jetzt, wir haben eine Wahl zwischen Sisi und einem Kumpars, ein Mann, der einfach überhaupt nicht bekannt ist. Und dieser Mann von einem Monat früher war eigentlich für Sisi. Jetzt kandidiert gegen Sisi. Und das zeigt, wie ist die Situation in Ägypten. Wir haben einfach keine Möglichkeit, dort eine Demonstration zu machen. So unter diese aller Sachen, wie glaubt man, dass es eine Wahl, eine reale Wahl ist? Es ist einfach versucht, ein paar Bilder zu kriegen und diese Bilder verteilt vor die Welt, dass es, wir sind ein demokratisches Land. Das aber zeigt nicht Realität.
Okay. Also, man hört, dass die politische und wirtschaftliche Lage in Ägypten sehr schlecht ist. Kann man erwarten, dass wir in der Zukunft eine ägyptische Flüchtlingswelle sehen? Flüchtlingswelle.
Ja, das ist einfach, das ist die Monster oder das ist die Sache, die versucht Sisi immer zu benutzen, um die Westländer zu schüchtern. Er versucht immer sagen, wenn wir die Situation locker machen, dann kommen eine große Welle von Ägypten nach Europa. Eigentlich, das zeigt eigentlich überhaupt nicht die Ursache, sondern zeigt, dass es die Resultat. Bei 2011, wenn die Leute einfach geglaubt, dass es die Land ist jetzt zum Volk wieder gekehrt und die Leute haben ihre Rechte und ihre Meinung frei zu äußern. Wir haben eine Welle von Leuten von Ägypten nach Ägypten zurückgekehrt. Das zeigt eigentlich die Leute, wenn sie glauben an was, sie machen das. Ich bin auch ein Dozent hier in Berlin, auch meine Stelle fast einfach abgegeben, um einfach nach Ägypten zurückzufahren, um dort in der Uni weiter zu unterrichten. Das zeigt, viele Leute haben das geglaubt, aber die sie glauben, ist verloren. Deshalb die Leute dort haben keine Hoffnung mehr. Die Jugend, wie gesagt, die Jugend einfach, die Zahl, die Arbeitslose, es ist jetzt mehr als 42% gegangen. Das ist zu hoch für ein Land, die meisten sind, oder die 60% von dem Land ist jugendlich. Das ist unter diesem Druck, die Wähler ist schon da. Wir haben jetzt fast um 1.000 oder 1.500 Flüchtlinge aus Ägypten, die versucht durch die Syrienroute oder versucht durch die Meer durchzukommen. Und sie haben einfach gelungen, in Deutschland zu kommen, weil dort keine Hoffnung mehr gibt. Und das zeigt, dass es die Resultat, um diese Flüchtlinge Wähler zu stoppen, muss die Land wieder an die Demokratie zurückkehren. Und das geht so nicht, solange dass die Welt oder die Deutschland zum Beispiel, und das ist leider das zu sagen, dass es Deutschland ist jetzt die vierte Waffenexperte nach Ägypten. Wie kommt denn das? Wir haben auch mit vielen Politikern hier gesessen und gesprochen und sagen, wir müssen einfach immer eine Kanäle mit Ägypten machen, obwohl wir glauben nicht an die Menschenrechte dort, dass es dort respektiert, um einen Weg mit ihm zu diskutieren und Lösungen zu finden. Aber bis jetzt haben wir nach 4 Jahren keine Einwirkung gesehen. Wir sehen nur Waffen, die nach Ägypten exportiert, von der anderen Seite sehen wir nichts. Und deshalb diese Welle kommt, solange dieses Regime im Bauer ist. Oder versucht immer weiter mit Gewalt jede freie Stimme zu schließen und oder zu stoppen. Und das kann lange dauern, aber am Ende siegt immer das Volk. Und das, da glauben wir darüber.
Das hoffen wir auch. Jetzt, Herr Al-Amin, Sie sind Leiter einer Hilfsorganisation, die in Syrien tätig ist. Haben Sie dort Schwierigkeiten erlebt und was können Sie dort die Leute anbieten?
Also die Worte und Schwierigkeiten fangen hier an eigentlich. Ich kann gerne erklären, wie wir arbeiten, damit Sie auch einen Überblick haben. Also unsere Arbeit basiert jetzt auf die Arbeit in Deutschland. Hier müssen wir uns erstmal als organisierte Struktur beweisen gegenüber die Regierung und das Finanzamt auf einer Seite. Wir haben geschafft, Gott sei Dank, wir sind alle neu, also ab 2011 haben wir angefangen zu arbeiten. Dann auf die zweite Ebene müssen wir durch unsere Berichte und als Brücke zwischen was in Syrien passiert und hier, die Leute hier zeigen, dass die Leute da wirklich im Not sind, durch Zahlen, durch Bilder. Das ist auch eine komplizierte Arbeit und kostet viel Kraft. Wir sind zu 80% Ehrenamtler, die von ihrer Zeit spenden, um diese Hilfsarbeit zu leisten und die Spender zu überzeugen, dass wirklich alles ankommt. Nicht nur, dass sie hier spenden und mehr als 20% von ihrem Geld als Verwaltungsgeld geht. Also unsere Arbeit geht tatsächlich fast 1:1 nach Syrien. Nur die Projekte, die vom Staat gefordert sind und sind wirklich zu wenig, bekommen wir für den Koordinator ein bisschen Geld und für die Verwaltungsarbeit. Ansonsten ist alles ehrenamtlich. Vielleicht ist auch das ist unsere Flexibilität. Wir sind nicht wie die Großen. Wir können überall hingehen und alle Leute unsere Hilfe anbieten, ohne Rücksicht auf Politik oder irgendwelche Äußerungen und so. Wir sind einfach da, um Leute zu helfen. Punkt. Ja, wir sind keine Politiker und keine Politiker hat Einfluss auf unsere Arbeit. Ich glaube, das ist eine sehr große Erleichterung für uns. auf die, bevor ich auf die syrische Ebene rede, wir könnten bis jetzt nur durch Norden Syrien, also Türkei und nach dann rein mit unserer Hilfsgüter. Die Türken machen auch uns nicht einfach. Ab und zu schließen die Grenze. Letztes Jahr haben wir eine Container voller mit Babymilch verloren, weil die Türken haben das einfach gestoppt. Und es war, glaube ich, nur 6 oder 7 Monate Gültigkeit. Dann ist einfach zum Wegschmeißen. 6 Monate lang haben sie das gestoppt, leider. Die IHK, oder IHH heißt es, das ist die größte türkische Hilfsorganisation, wollten auch entweder unsere Hilfsgüter nehmen und sie auf ihre Art und Weise verteilen, oder müssen wir die Hälfte, die abgeben, sie verteilen das, wie sie wollen, und dann dürfen wir unsere Hilfsgüter rein. Wir haben auch geschafft, Umwege zu finden, dass wir das mit unserer Hilfsgüter reinkommen. In Syrien war ich selber mehrmals da. Am Anfang mussten wir vertrauliche Leute finden da. Wir könnten auch nicht diese Spendergelder einfach Leute abgeben, ohne Struktur, ohne Ehrlichkeit, ohne das zu dokumentieren. Haben wir es auch geschafft, waren sehr, sehr gute Leute. Bis jetzt arbeiten wir mit denen, sind mehr als 70 oder 80 Ehrenamtler, die vor Ort arbeiten für uns. Und alles auf deutsche Standard sozusagen dokumentieren und alles mit Fotos. Und ich war selber, wie gesagt, da. Wir haben selber Babymilch und Hilfsgüter verteilt. Wir waren gezwungen, auch mehrmals unsere Projekte abzubrechen, weil die militärische Lage nicht in Ordnung war. Wir bezahlen für Schmuggler, um gezwungene Orte wie Ostguta zu bezahlen, damit wir ein bisschen Hilfe anbieten können. Immer noch leider, obwohl wir geschafft haben, einen Dachverband für uns zu bauen, heißt Verband der Deutsch-Syrische Hilfsorganisation, Sitz in Berlin und deutschlandweit hat auch mehrere Sitze. Trotzdem würden wir immer noch als Dritthand gezwungen, unsere Spenden vom Staat, vom Außenministerium oder auch sogar von anderen staatlichen Organisationen das Geld zu bekommen. Sie denken, glaube ich, immer noch, dass wir nicht fähig sind, das Geld richtig zu verteilen, obwohl wir die Einzigen, die in Syrien wirklich sind, ja, die Großen sind immer noch rundherum, wie gesagt, außerhalb von Syrien. Die Standard, die ist, was das Finanzamt von uns verlangt, ja, müssen wir das eins zu eins in Syrien die Leute dabei bringen, ihre Rechnungen, obwohl wir kriegen manchmal Rechnungen, wenn wir Reis kaufen von Tankstelle, auf dem ein Tankstellestempel steht. Es ist so einfach in Syrien. Es gibt nicht diese Standard, was wir kennen. Trotzdem haben wir es geschafft. Gott sei Dank waren gnädig mit uns bis jetzt das Finanzamt. Es gibt viele Hürden, aber weil wir wissen, dass Leute da uns brauchen, machen wir es weiter. Und glaube ich, natürlich nicht nur wir. Alle Leute, die 1 Euro spenden, wissen irgendwie und sie haben gutes Gewissen danach, dass das Geld da ankommt und bedürftige Leute oder Leute in Not oder Kinder vielleicht ein kleines Lächeln im Gesicht bringen.
Vielen Dank. Und jetzt das Publikum hat das Wort, ob Sie Fragen haben. Hat jemand Fragen?
Erstmal guten Abend und danke schön, dass Sie hier sind. Ich habe an jeden der Redner eine Frage. Ich würde mit Herrn Tello beginnen. Ja, Sie hatten als Problem ausgemacht, dass der Krieg zur Trennung des syrischen Volkes kommt, dass jetzt in verschiedene Gruppen eingeteilt werden durch die verschiedenen Organisationen und Regime. Und ich würde jetzt gern von Ihnen wissen, ob Sie eine politische Macht sehen oder Politiker, die in der Lage wären, diese Trennung wieder zu überwinden oder zumindest zu lindern.
Now, the international community is the main character who can solve this problem. Because we have international player on the ground, and this international player is fighting each other on the Syrian land. The Russian, the American, the Turkish, the Iranian, etc. So there is no Syrian character to gather those people. And by the way, there is no one Syrian people now. I want to admit that. We have at least three groups in Syria which look for each other are as an enemies. The Kurdish, the vast majority of the Kurdish, the Alawistan on the regime support or some, with some Sunnis on it's not only an Alawistan, by the way, but there is some Sunnis on other minorities and the people who is supporting the revolution. So I hope one day we will have at least one character of each group so those people can sit together and find a solution. In the part of the regime, we have Bashar Assad, which not be accepted at all by the other groups. So we need really another character inside the regime to sit on the table for this kind of settlement. We are talking about settlements here. In the Kurdish area also, we don't have this kind of character. In the opposition, here's the most of the chaos you can find. And the international community play a very negative role here to separate this opposition. So it's the time which will, I think, will we have this kind of characters of each side who can say it's enough. We have to sit on the table and find a real settlement, a political situation. We don't have a political situation this way. We have a full military situation is doing by many of the parties on the ground, and this will take, unfortunately, years and years.
An ihn?
Ja, an Herrn Al-Amin.
Al-Amin, genau.
Was kann die deutsche Regierung konkret tun, um Ihnen zu helfen? Also wir denken jetzt mal die konkreten Interessen, die Sie ja auch kritisiert haben, mal weg und schauen mal nur von der Position der deutschen Regierung aus, wie man Ihnen helfen könnte. Was würden Sie da empfehlen?
Also ich glaube, dass in dem Fall, dass die deutsche Regierung immer noch das Assad-Regime als legitim findet, erschwert unsere Arbeit sehr. Weil bis heute bekommt das Assad-Regime Hilfe von Deutschland. Also zwischen zwei Klammern sind ja humanitäre Hilfe, aber jeder weiß, dass diese Hilfe kommt nie an. Ja, sie wird verteilt unter den Assad-Truppen oder als Medikamente oder Essen für seine Truppen. Das ist das Erste. Erstmal muss man wissen, wirklich ohne Hinsicht auf die Politikerlage oder auf die Politikermeinung, die Leute versuchen zu erreichen, dadurch Organisationen, die vor Ort sind einfach und nicht, okay, die sind zu klein, können wir mit dem nicht arbeiten. Schau mal hin, wenn sie Wille haben, dann können sie mit uns arbeiten. Aber sie sind immer noch so, die sind nicht so groß, ja, die existieren nur vor 5 oder 7 oder 6 Jahre. Und unsere Hilfe wollen wir auf einmal. Ist auch weniger Bürokratie für sie, wenn sie den Caritas oder Rote Kreuz das Geld geben und das war's oder die UNO. Das braucht wirklich mehr Arbeit von ihrer Seite. Und auch mehr Vertrauen. Wir kommen selten in den Medien an, wir werden nicht erwähnt, das ist auch, ja, macht uns mehr fremd als bekannt und das erschwert unsere Arbeit. Wir sind in einem Kriegsgebiet. Wollen Sie wirklich die Regierung von uns mit deutschen normalen Gesetzen behandeln? Geht nichts. Also wenn Sie von uns beispielsweise Rechnung verlangen, wie soll ich Rechnung von zerstörten Land rausholen? Diese Sachen sind wirklich für uns die Hölle.
Ja, und zuletzt an Herrn Alawadi. Was sollte die deutsche Regierung von Herrn Sisi fordern, um die Situation der jungen Menschen zu verbessern?
Ist eine gute Frage. Und bis jetzt haben wir keine Antwort eigentlich von der deutschen Regierung. Haben die Frage viel, viel mal gestellt. Ein Politiker hier und sogar Parlamentarier. Eigentlich muss die deutsche Regierung erstmal ihren Waffenexport zu stoppen. Das ist Punkt Null zu sagen. Zweitens versucht einfach durch ihre Menschenrechtsorganisation einfach die Bild, die reale Bild, was passiert in Ägypten zu zeigen. Dass natürlich die Politiker haben keinen Einfluss an die Menschenrechtsorganisation, aber sehen wir, dass es muss einfach die Leute einfach eine Sicherheit geben, weil wir das jetzt ein Land, die hat gute Kooperation, nicht gute, sondern also schon Kontakte mit Ägypten, erstmal versucht die deutschen Organisationen Sicherheit zu verlangen, um die Leute ihr Bild, reale Bild zu gewinnen. Drittens einfach, wir haben schon seit langem Stiftung, die deutsche Stiftung schon in Ägypten aktiv und auch die Botschaft, die auch dort aktiv und sieht, dass wie ist die Situation dort. Wir wollen das an diese reale Bild einfach zu gewinnen und weiter an die Medien zu bringen. Sonst natürlich es wünscht, dass es die System zu boykottieren. Aber dass die Politiker sagen, das können wir nicht. Natürlich, wenn das passiert oder einfach ein politisches Signal zeigt, wenn das so, zum Beispiel die Zahl, die tot verurteilt, das war einmal 750, auf einmal 750 Menschen in einem Prozess, die fast 2 Stunden gedauert. Das bedeutet, jeder hat fast, weiß ich nicht wie lange, fast 2-3 Minuten, das ist ihre Akte zu gucken. Und diese Vorteil einfach hat Deutschland zum Beispiel nicht richtig kritisiert. Das zeigt, wie ist die Situation dort. Wir wollen mehr an Hochstimme gegen die, was passiert in Ägypten, zu sagen. Sonst, wir wollen keinen Krieg dort haben. Wir wollen die Deutschen nicht entwickelt in eine Situation, die Menschen dort darunter leidet, weil das auch Ägypter, die das schon genug vom Regime kriegt. Deshalb, wir glauben nur an die politische Lösung, dass die Deutschen müssen einfach ein starker und ein deutliches Signal an die Regime weitergeben.
Ja, wie groß ist die Unterstützung, also als letzte Frage, der Bevölkerung Ägyptens für Sisi und seine Politik?
Ja, wie gesagt, unter kein freier System kannst du keine gute Analyse machen. Aber gibt es schon ein paar Analysen, die das zeigt? Zum Beispiel einer von den Medienleuten, die machen Propaganda von Sisi, auf seinem Twitter hat eine kleine Befragung hingelegt. Was sind Sie gegen? Sind Sie für Sisi oder gegen Sisi? Und da nach einer Stunde war 5% mit Sisi und 95% gegen. Und diese Person hat einfach diese Befragung ausgeschaltet und hat gesagt, meine Account ist gehackt. Das zeigt, wie ist die Situation. Die Leute und besonders die Jugendlichen sind einfach gegen das Regime und sie wollen das nicht. Und Zahl ich kann kein guter, kein dokumentierter Zahl geben, aber von unserer Beobachtung, von den Leuten, die das einfach am Anfang war mit dem Sisi zu sagen, das ist ein Beispiel. In Wahl 2012, da war eigentlich die Leute, die das zu sagen mit dem Militär oder ihre Liebe am Militär da, war fast 49%. Und die andere war 51%. Das zeigt, dass es die Leute, die die Wahlwunsch haben, Wahlmöglichkeit haben, zeigt, die Land war fast in zwei Teile gemacht. Aber viele von diesen Leuten sind jetzt einfach gegen Sisi geworden. Die haben am Anfang gesagt, dass es, wir haben keine Sicherheit, wir wollen Sicherheit. Und die Einzige, die das uns geben kann, die Militär. Deshalb haben wir zum Militär gewählt. Aber nach 4 Jahren, das ist, die ökonomische Situation ist unglaublich schwer geworden. Zum Beispiel die Dollar war am Anfang, Dollar ist es 6 oder 7 Pfund. Jetzt ist der Dollar 21 Pfund. Das zeigt, wie schlimm die Situation ist. Und da leidet nur die armen Leute darunter. Und viele Leute, die können kein Brot finden am Tag, das interessiert ihm nicht mehr. Kein mehr oder interessiert ihm die Situation oder die Regime, die Macht nicht mehr. Und deshalb, ich glaube, die Zahl deutet deutlich geringer Anhänger von Sisi und seinem Militärregime. Wir haben 2 Minuten noch. Hoffentlich, deine Antwort war okay.
Noch 1 Minute. Okay. I read something. Okay. Please. Ja.
Also, ich habe hier vieles gehört. Ich kenne unter anderem aus Syrien Leute, die für die Regierung sind. Ich kenne Leute, die gegen die Regierung sind. Es gibt verschiedene. Ja. Ist es nicht eigentlich so, in Syrien sind eigentlich ganz andere Strukturen, die nicht mit den europäischen vergleichbar sind. Die Familienstruktur ist wichtig. Es ist im Prinzip die Hilfe, die stattfindet. Es ist eher Familiensolidarität oder Gruppensolidarität in dem Sinne. Und das eigentliche Problem, was sowohl in Ägypten als auch in Syrien existiert, worüber aber die Opposition nicht bewusst spricht, scheint mir, ist das, was man auch bei uns hat in Deutschland. Das Problem heißt Kapitalismus. يعني المشكلة الحقيقية في البلدان العربية مثل في سوريا أو في مصر وأيضا في ألمانيا هي الرأسمالية فالمساعدة يعني هي أكثر عبارة عن تضامن عائلي أو مع مجموعة معينة فهذا في الحقيقة أيضا موجود في جانب الحكومة في جانب المعارضة أيضا
Vielen Dank.
One fact I want to tell you, before the revolution, more than 50% of the support of the poor people was coming from the civil society. This kind of help between the which part of the culture of the society. And now, like I told you, all the people who has been inside Syria, who is in need, we are talking about 6 to 7 million, 6 to 7 million. Those people is supported by the civil society, not by the international community. It's not a problem of capitalism; it's problem of moral in the in the international community. One last word. I heard something yesterday. Somebody was writing some. Don't ask why you didn't. Why the revolution didn't win after 7 years, but ask yourself as a Syrian, how got that regime couldn't defeat this unarmed people for 7 years? This is the reality. This kind of regime who has got all the support from all over the world, while the people could stand till 7 years, and we will stand for another 7 years, I think. Thank you very much for your time.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wiedersehen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.